Der Titel dieser Predigt ist Das Zeichen des Jona. Hilf uns, du, Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen, lass vor dich kommen das Seufzen des Gefangenen. Bewahre durch deinen gewaltigen Arm die dem Tod Geweihten. Mit diesem hochaktuellen und so notwendigen Wort aus Psalm 79 sei sie eröffnet, unsere heutige Betrachtung. Es ist die 9. zum Buch Jona mit seinen 48 Versen. Allerdings auf dem Trockenen sind wir noch immer nicht am Beginn dieser Stunde, wie zurzeit wohl auch nicht in unserer persönlich verordneten Bedrängnis hier auf Erden, die aber, wie Gottes Wort sagt, schnell, vorübergehend und leicht ist und uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit verschafft. Behalten wir deshalb stets das Wort Gottes im Herzen und heben wir die Augen auf zu ihm. Denn unter dem Druck der immer bedrohlicher werdenden Machenschaften unserer Weltzeit, in die wir von Gott gezielt gesetzt worden sind, und die uns immer mehr zu verschlingen droht, tut uns ein Blick auf das so innige Verhältnis des Propheten Jona zu seinem himmlischen Herrn sicher gut. Sein Schreien und seine Wortwahl heraus aus dem Inneren des von seinem Herrn herbeigerufenen so gewaltigen Geschöpfes, das Jona für eine bestimmte Zeit verschlingen musste, soll unseren Glauben stärken und uns zur Ermutigung werden für die kommende persönliche Not. Denn eines sehen wir hier an Jona deutlich, dass und wie sehr er von Gott gesegnet war, dieser einsame, von vielen so verkannte Mann, den Jesus Christus als seinen Propheten für die so prompt bußfertige Stadt Ninive erklärt hat, sowie Jonas Geschick als das einzige Zeichen für das böse und ehebrecherische Geschlecht jener Zeit. Leider sieht der leichtgesinnte Bibelleser in Jona oft nur den flüchtenden Querulanten. Da meldet sich bei manchem Zeitgenossen wohl sein Gewissen wegen vieler selbstvergeudeter Stunden, Monate und Jahre in abwegigem Eigensinn, nicht wahr? Wie dem auch sei, das Gebet des Jona beweist ein absolutes Gegenteil, nämlich ausgereifte Erfahrung in innigster Verbundenheit mit seinem Schöpfer, mit seinem Gott und Retter, die sich in schwerster Bedrängnis gewählt und hilfesuchend auszudrücken weiß. Ist uns das nicht ein gewaltiges Lehrstück? Ist deshalb die allgemein vorherrschende Meinung über diesen Propheten nicht völlig unangebracht und ungerechtfertigt? Hört nicht ein der heiligen Schriftkundiger aus Jonas Gebet viel, viel mehr heraus? Denn wir lesen und erfahren hier Tieferes, ganz Wesentliches, in einer besonders herzergreifenden Art und Weise. Worte, wie sie eher David vorbehalten sind, im Psalm 18 zum Beispiel, und schon davor im Psalm 9 oder im Psalm 23, sowie im 55. oder im 116. Psalm. Denn auch dort verwendet Gottes Wort dieselben Begriffe wie hier. Die Fesseln zum Beispiel oder die Schrecken des Todes haben mich umfangen, beziehungsweise die des Totenreichs. Erwähnt wird auch das Tal der Todesschatten. Nein, nicht das Tal des Todes, wohlgemerkt, sondern das Tal der Todesschatten. Aber alle diese ernsten Psalmworte sind, Gott sei Dank, auch uns gesagt, um der Bedrängnis willen, uns und allen von Gott gelehrten und verständig gemachten künftigen Leidgenossen, damit niemand weich wird in diesen Trübsalen, denn die werden sicher auf uns ebenso wirken, wie hier beschrieben, nämlich als der Schrecken, die Stricke, die uns umgeben. Die Schatten des Todesreichs. Ist das nicht schon zur Realität geworden, die uns tangiert und verängstigt? Aber der Herr weiß ja, die Seinen zu retten aus ihren Ängsten, und wären diese noch so bedrohlich. Die Situation des Jona hat uns heute viel zu sagen. Besonders die schreckliche Aussichtslosigkeit seiner Lage, die sich auch in anderen biblischen Situationen widerspiegelt. So wie bei Mose, als der ratlos vor dem Roten Meer steht, mitsamt dem ganzen Volk Israel, links und rechts unüberwindlich hohe Berge und hinter ihnen das Heer der Ägypter. Eine wahrhaft aussichtslose Situation, nicht wahr? Aber da teilt Gott das Meer und sie gehen hindurch auf trockenem Land, wie später auch durch den Jordan, den Fluss des Todes. Also auch Josua und vor ihm Jakob und nach ihm David sowie zahllose andere haben sich in ähnlich aussichtslosen Lagen befunden. Gott will uns mit alledem nicht nur zeigen, dass für ihn nichts unmöglich ist, sondern dass er, und das ist das Wichtigste, dass er für uns ist und dass er um uns her ist und bleibt. Und das längst schon, bevor wir unsere Not überhaupt erkannt haben. Ist uns das nicht von Geburt an eine gelebte Tatsache? Denn selbst durch den engen Geburtskanal ist unser Durchbrecher und Herr um unsertwillen hindurchgegangen. Er versteht uns. Er versteht uns in all unserer Not. Er, der selber Kleinkind war, zum Flüchtlingskind wurde in der Todesgefahr durch Herodes, unser Herr, der so schwer gearbeitet und gelitten hat. Und ach, wie oft steht unser einer im Leben ratlos da. Wie viele schlaflose Nächte verbringen wir um vieler, vieler Sorgen willen. Wie viel Ängste vor drohendem Unheil hat so ein dummer Mensch wie ich, der immer wieder gerne vorsorgen möchte, von sich aus, rechtzeitig, um der kommenden Not und Gefahr zu entgehen. Aber da hat mich der himmlische Meister oft treu und wahrlich seines Besseren belehrt. Ist doch dann seine Hilfe immer rechtzeitig gekommen und oft ganz anders als erwartet. Aber er war da. Und er wird auch künftig nie zu spät kommen. Glaubst du das? So gewinnt man doch wieder neu und dankbar sein gutes Wort so lieb. All die herrlichen Zusagen in den Psalmen und überall sonst in seinem wunderbaren Buch, diesem seinem Brief an uns voller Liebe und Hoffnung und Zuversicht. Wie zum Beispiel hier in Psalm 105. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm. Redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Oh ja, besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. So sagt es uns Psalm 118. Und es ist gut und nur vorteilhaft für jeden von uns, Gottes einschlägigen Wortschatz im Herzen anzusammeln, damit wir nicht dann doch die Nerven oder gar den gläubigen Blick auf den verlieren, der uns helfen und uns seinen Frieden verschaffen wird in jeder kommenden Angst und Katastrophe. Damit zurück zu unserer Lektion. Denn wie sich zeigt, hatte Jona sehr wohl Übung darin. Ob mehr oder weniger selbst verschuldet, wie Jona sein finsteres Verlies wohl sehen musste, wie auch immer, unser Herr und himmlischer Freund und Erzieher, der Gerechte, er schlage uns freundlich, wenn nur er da ist, unser Freund und Helfer und uns umgibt von allen Seiten. Er allein ist es, der Auswege hat aus dem Tod und was immer auch den Lauf der Seinen unvermutet hemmt und sich uns drohend in den Weg stellt. Wie sagt unser guter Hirte über seine geliebten Schafe? Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und ja, sie hören seine Stimme. Einem anderen folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, vor der Stimme des drohenden Ungeheuren, vor der Stimme des Fremden, vor der verbreiteten Panik dieser Weltzeit vor der unmenschlichen neuen Weltordnung mit all ihren Schrecken, erinnern wir uns dazu an das Gebet unseres großen Hirten zu seinem heiligen Vater, der auch uns liebt, weil wir seinen Sohn Jesus lieb haben, ihn, der eins ist mit dem Vater. Hören wir Jesu Worte im Gebet. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Betrachten wir dazu mit Psalm 107 Gottes rettende Barmherzigkeit. Dreimal erfahren wir dort, was in der Tat für jeden von uns erfahrbar ist, wenn wir in unserer Not den Namen des Herrn Jesus anrufen. Er führte sie aus ihren Ängsten. Ist dir und ist mir dieses Wort nicht persönlich gut bekannt? Haben wir die Wahrheit des 107. Psalms in unserem Leben nicht selber tausende Male erlebt? Haben wir dieses Wort nicht zu essen bekommen? Haben wir es nicht hungrig aufnehmen dürfen in unser Innerstes? War es uns nicht Speise, so oft wir es in der Tat empfangen haben? Ist es nicht wahr und erfahrbar geworden in deinem und meinem Leben, so dass es uns unendlich mehr gilt als die Stimme unseres oft so erschrockenen Herzens, mehr gilt als die Meinungen und die Medien dieser Welt, die uns Tag für Tag bestimmen und Angst machen wollen? Dreimal sagt Gottes Wort im Psalm 107, und er führte sie aus ihren Ängsten. Sehen wir uns dazu die Nöte an und das Verhalten der Menschen und die Hilfe Gottes in den einzelnen Situationen um der auf uns zukommenden persönlichen Nöte willen. Da steht in den Versen 4 bis 5, sie irrten umher in der Wüste, auf ödem Weg. Sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Hungrig und durstig waren sie, ihre Seele verschmachtete in ihnen. In den Versen 10 bis 12 steht, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, so dass er ihr Herz durch Unglück beugte. Sie strauchelten und niemand half ihnen. In den Versen 17 bis 18 steht, die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels und um ihre Ungerechtigkeit. Ihre Seele verabscheute alle Nahrung und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. Und in den Versen 23 bis 27 steht, die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe, und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener, und alle ihre Weisheit war dahin. In all diesen Nöten hebt Gottes Wort stets eines hervor, das eine, das alle Not wendet. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und in drei von vier Fällen war die göttliche Antwort dieselbe. Und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Achten wir besonders auf das dynamische Und. Denn jedes Mal folgt auf ihr Schreien das Wort Und. Denn Gottes rettende Antwort und seine Hilfe stellt sich jedes Mal situationsgerecht auf die vorhandene Not ein, ganz gezielt. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Jedes Mal wird deutlich, wie der hilft, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht, als da steht im ersten Fall, der Herr führte sie auf den rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Die zweite Gruppe führt er heraus aus Finsternis und Todesschatten und er zerreißt ihre Fesseln. Er sandte sein Wort und machte die Dritten, die zu ihm schrien, gesund und er ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Um der Vierten willen stillt er den Sturm, sodass der schweigt und die Wellen sich beruhigen. Und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehnten Hafen. Diese Menschen haben zum Herrn geschrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten. Und dann, was dann, was darf, was soll dann sein? Das steht im Vers 8. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Deshalb danken, vorher schon danken und jubelnd seine Taten erzählen und ihn erheben in der Versammlung des Volkes und ihn rühmen im Rat der Ältesten. Dazu ist jetzt die Zeit. Für uns, hier und heute. Denn vieles wird noch auf uns zukommen, schrecklich und drohend. Und vieles wird uns zu verschlingen suchen. Lassen wir uns aber durch nichts, durch gar nichts, verscheuchen von Gottes Angesicht, weil bei ihm alle Hilfe ist und weil er gnädig ist und barmherzig. Bei ihm darf und soll sich bergen seine Taube im Versteck der Felsenwand. So steht es im Hohelied 2,14. In ihm. Und mit der schutzbedürftigen Taube sind wir zurück bei Jona, dem Mann Gottes, der verschlungen worden war. Wodurch? Durch die Vorsehung des Allerhöchsten. Und aus ganz aktuellem Anlass verlangt Jonas Gebet deshalb noch einmal unsere besondere Beachtung. Sein Schreien, aus dem für den Herrn selber so bedeutsamen Verlies, in der drei Tage währenden Finsternis in diesem geruchsintensiven Milieu, umspült und angegriffen von den Sekreten des Tieres, das ja auch wir scheuen. Ja, wir, die Verängstigten, die immer stärker Verunsicherten dieser Zeit, wir sind gehalten, unsere Aufmerksamkeit einem Gebet wie diesem eingehend zu widmen. Wie war sie wohl, die Lage des Jona? Konnte er aufrecht sitzen, die lange, finstere Zeit über? Oder musste er liegen, in Atemnot und beängstigender Enge? Wie lange dünken uns schon 30 Minuten in manchen medizinischen Geräten? Aber erst drei finstere Tage. Was besonders bemerkenswert ist, sie enthalten keine Bitten, die Worte in Jonas Gebet. Soweit sie uns hier überliefert sind, enthalten sie keine einzige Bitte. Jona versteht die für ihn ausweglose Situation sichtlich als von Gott selber herbeigeführt. Wer Dank opfert, der ehrt mich, und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes, steht im Psalm 50, im Vers 23. Und ist das nicht der beste Rat, die beste Aktion in jeder Lage? Jedenfalls wird hier deutlich, Jona sieht sich allein seinem Herrn und Heiland gegenüber in all seiner Not und Bedrängnis und Finsternis. Er weiß sich dem zugehörig, der die Seele seiner Turteltaube nicht dem Raubtier preisgeben wird und der das Leben des Elenden nicht für immer vergisst. So auch wir, wenn unser Weg in Christus uns bis hierher gelehrt und verständig gemacht hat. Wir alle stehen ausschließlich nur unserem Herrn und Eigentümer gegenüber, in angenehmen und in unangenehmen Stunden, in Freude und Schmerz, in Hoffnung wie in Angst. Ist doch auch die Finsternis nicht finster bei ihm und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht in der Gegenwart unseres Gottes, der uns nicht verlässt. Denk daran, du ernsthafter Rest der heutigen Christenheit, die du nun hineingehst in ungewohnt schwere Zeiten, du Würmlein hier auf Erden, denn ich helfe dir, spricht der Herr. Dein Erlöser ist der Heilige des Israels Gottes, der sich selber als Wurm bezeichnet hat in seiner Not am Kreuz, wegen unserer am Staub klebenden Seele. Ja, und es ist eine heilige Not, in der Jona hier steckt, denn sie dient als Gleichnis für das erlösende Geschehen durch den Tod, die Grablegung und die Auferstehung seines Herrn, unseres Gottes und Retters, das dann mehr als 700 Jahre später außerhalb der Tore Jerusalems in grauenhafter Art und Weise in die Tat umgesetzt werden wird. Wahrheit und Realität war es schon vor Grundlegung der Welt, uns zum Heil, die wir auf Christus vertrauen und die wir einst drinnen in der Stadt Gottes wohnen dürfen, über die Herrliches verheißen ist, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Sein Haus sind wir, ist uns gesagt. Was aber bewirkt das heute in meinem bangen Herzen, wo ich doch weiß, es ist vollbracht. Gottes Plan ist fertig und besteht unaufhaltsam. Und nun gilt das, was immer gegolten hat. Denn was zählt, ist allein Gottes Sicht der Dinge, der uns nach wie vor umgibt von allen Seiten. Und wir leben vom guten Ende her, auch wenn wir zeitweise schier aufgefressen werden von Ängsten, von Umständen und Gerüchten, die uns zu verschlingen drohen für eine kleine Zeit. Ist denn nicht das Wissen um die Gegenwart Gottes das Heilsamste in unserer Bedrängnis? Seine Gedanken sind allezeit höher als unsere angstvollen Überlegungen. Und seine Wege triumphieren hoch über unserer Aussichtslosigkeit. Macht uns doch sein Wort weiser als jeden Feind unserer Seele. Füllen wir unsere Wasserkrüge mit Wasser, er wird Wein daraus machen. Wir dürfen ja mit Freuden schöpfen aus dem Quell seines Heils. Und wir sollten das rechtzeitig tun. Lassen wir sein Wort unsere tägliche Speise sein. In dieser Kenntnis ruft dort auch Jona lautstark zu seinem Gott in seiner Not in der schrecklichen Finsternis. Sofort und unmittelbar fügt er aber hinzu, ja glaubensvoll hängt er daran, du hörtest meine Stimme, du, ja du, nur du. Hunderte Male steht im Wort Gottes diese Kombination, Gott hört unsere Stimme. Und das ist es. Das beweist die intensive Herzensbeziehung Jonas zu seinem himmlischen Herrn. Das ist es, was ich haben muss, was du haben musst. Das ist Jakob. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die unaufhörlich sein Angesicht suchen, wie es der Psalm 24 sagt. Und darin muss Gottes Taube, der Prophet Jona, jahrelang geübt gewesen sein. Sonst würden wir nicht die selige Wortwahl vernehmen, wie Gott sie ausdrücklich schriftlich aufbehalten hat für unsere Not und unseren Herzen hier vor Augen hält. Vielleicht war Jona bis dahin ja einer der Stillen im Lande. Vielleicht gehörte er dieser speziell wertvollen Spezies unter den Gläubigen an, die sich der Höchste als solche erhält, bis er sie als Teil seiner 7000 gezielt ans Licht treten lässt, hinein in die sie umgebende Not und Finsternis. Solche hat es in allen notvollen Zeiten immer wieder gegeben. Denken wir an Obadja, den Kämmerer des Königs Ahab, der damals in der schweren Zeit 50 Prophetenschüler heimlich versteckt hat vor der gottlosen Isabel und sie barmherzig versorgt hat. Es ist demnach wichtig für die kommende Not, ein Wort aus Psalm 112 zu beherzigen. Achten wir ganz besonders auf den Zusammenhang mit der von Gott geforderten Barmherzigkeit, zumal in unseren Tagen die Liebe längst mehr und mehr erkaltet, in gesteigertem Eigensinn. Hören wir also, wie Gott auf das Miteinander seiner Kinder achtet und wie er die Barmherzigkeit belohnt. Ist es doch die ihm eigene Wesensart, die er an uns sucht dabei. Als dort steht, ab Vers 4, den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte, wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid. Er wird sein Recht behaupten im Gericht, denn er wird ewiglich nicht wanken. An den Gerechten wird ewiglich gedacht. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Sind wir Glieder am Leib Christi, dann ist es uns gegeben, durch Jesu Natur in uns barmherzig zu sein. Wo nicht, kann eine wahre Gotteskindschaft nicht konstatiert werden. Seien und bleiben wir in diesen Tagen untereinander und anderen Menschen gegenüber barmherzig. In der Tat, reißen wir jedes Joch weg. Jetzt ist die Zeit dafür. Weil Barmherzigkeit, das Wort bedeutet nicht zuletzt, jemandem die Armut wegnehmen. Und das in jeder Hinsicht. Nützen wir sie die restliche Zeit, die uns auf Erden gegeben ist. Denn wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Denken wir an die früheren Gläubigen, die in den 30er Jahren unter eigener Lebensgefahr jüdische Mitmenschen versteckt haben vor den Nationalsozialisten. Denken wir an jene, die in all den schweren Verfolgungszeiten in der Wesensart unseres Herrn und Vaters einander Mitleid und Barmherzigkeit erwiesen haben. Sagt unser Herr nicht über die Verfluchten, ich bin krank und gefangen gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Und so war es in der Pestzeit und so war es in den Jahren, in denen unsere Glaubensbrüder und Väter verbrannt wurden und unsere Schwestern ertränkt wurden. Wer in solchen Zeiten dem Bedrängten als Selbstbedrängter in all ihrer Not und Angst Handreichung tun durfte und jetzt darf, der wird sich einst sehr freuen dürfen. Aber bei uns geht es ja nicht darum, ein soziales Evangelium zu verkündigen, gemäß der Welt, sondern bei uns geht es um Christus in uns. Bedenken wir das. Wir, die wir jetzt in eine Zeit gehen, wie sie für uns vorher nie da war. Und um der rechten Einstellung willen, blicken wir noch einmal in der Furcht Gottes ins Innere der Leidens- und Schreckenskammer des Propheten Jona. Und da steht im Kapitel 2 in den Versen 2 bis 10. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er hörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Man wäre beinahe versucht, das Wort Gottes aus dem Buch Hiob hier anzupassen, nicht wahr, und zu sagen, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Jona? Denn diese Vorlage, diese Vorgabe, die uns hier vor Augen, Herz und Sinn gestellt ist, dieses Herzensgebet an diesem so ungewöhnlichen Ort, wer möchte, wer könnte sie leichtfüßig verlassen, diese Worte in tiefster Not gesprochen, wer könnte sich abwenden, wer möchte sich erlauben, jetzt noch wegzuhören, angesichts dessen, was uns wohl bald in Kürze erwartet? Und wir alle wissen, sie sind bei weitem nicht die einzigen dieser Art im Wort Gottes. Der fürsorgliche Gott und Vater hat uns diesbezüglich mit einem sehr großen Vorrat des Trostes und der Zuversicht gesegnet. Und unser Herr hat uns in seinem Wort eine herrliche Rüstungs- und Waffenkammer anlegen lassen durch seinen Heiligen Geist mit geeignetem Schild und Schutz für jede Art kommender Probleme. Da wäre zum Beispiel der so elementare Ausruf aus dem Lobgesang der einst tief betrübten Hanna, die der Herr aus dem Staub erhöht und aus ihrer Herzensnot herausgeführt hat. Da steht im ersten Buch Samuel, im zweiten Kapitel auszugsweise, mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir, und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Soweit das Gebet der Hanna. Und das ist unser Trost in unserem Elend, dass wir durch das Wort des Herrn im Leben bleiben. Was für ein kostbarer Schatz! Solches bleibt den irdenen Machthabern verborgen und ist den Weltweisen verschlossen. Sie streben danach, die Welt zu beherrschen, unter dem Einfluss des unguten Geistes, der den ganzen Erdkreis verführt. Die Leuchte der Gottlosen wird erlöschen. Das Licht der Gerechten aber leuchtet hell, was sich an Jona deutlich bestätigt. Wohl findet sich eine unangenehme Finsternis um ihn herum, aber in seinem Herzen, da zeigt sich keine Spur von Gottlosigkeit. Im Gegenteil, seine Worte beweisen sein Gottvertrauen auch in aussichtsloser Lage. Aber war sie nicht schon längst vorbereitet, die Erhörung seines Gebets, ehe der Mann geboren war? Und spricht sie nicht die gleiche Sprache wie einst nach dem Auszug aus Ägypten im Psalm 81, als du mich anriefst? In der Not, da brachte ich dir Rettung. Ich antwortete dir im Donnergewölk und prüfte dich am Haderwasser. Der ewig weise und starke Gott, der wunderbare Ratgeber, der war für Jona. Er war für ihn, ehe seine Eltern auch nur ahnen oder wünschen konnten, dass ihn der Herr Jesus Christus einen Propheten nennen würde. Einen ganz speziellen Propheten sogar, der ein wesentliches, ja ein einzigartiges Zeugnis abgeben und durchleben durfte. Ein Zeugnis für den Herrn. Ach, dass wir das auch geben dürften in nächster Zeit. Allerdings menschlich gefragt, würden die Umstände in Jonas Geschick und würde der sichtliche Charakter des Propheten das alles rechtfertigen, diesen großen Segen? Ja, wagen wir diese Frage wirklich? Wir? Ist es denn nicht auch so bei mir und dir? Gnade ist's. Sonst weiter nichts. Unverdiente, für uns unverständliche Gnade, die Gott uns in Christus entgegenbringt. Denn an uns allen ist nichts Gutes. All unser Segen und unsere unverdiente Rechtfertigung sowie unser Heil ist und verbleibt nur in Christus. Und alles, was geschieht an uns, geschieht vom Vater her um Christi willen, nicht um unseres Zutuns willen. Sagt uns das nicht, diese Geschichte des Jona? Gott beruft, wen er will. Und er führt in tief bekümmerte Betrübnis, wen er will. Damit unsere Seele sich an Christus, unseren Herrn, hängt und sich seiner Regentschaft und seiner Nähe und seiner herzlichen Barmherzigkeit bewusst wird. Und wir anfangen zu schreien zu ihm und zu ringen und zu klagen, Herr, hilf! Ich bin ja nicht wert, dein Kind, auch nicht wert, dein Knecht zu sein. Ich bin nicht wert all deiner Güte. Aber wird man dir bei den Toten danken? Möchtest du mich nicht noch einmal aus dieser meiner Verlorenheit, aus dieser Angst, aus diesem meinem Verderben herausretten? Ja, und? Muss es nicht so weit gekommen sein, einmal, zweimal und etliche weitere Male, dass ich erkenne, verloren bin ich, aus ist es mit mir. Ich, der elendste, der ärgste Sünder von allen, stehe in meinen größten Problemen dir, dem absolut heiligen Gott, gegenüber, der nicht die geringste Veranlassung hätte, mich noch einmal herauszuholen aus meiner Misere. Lehrt uns nicht auch das die Geschichte des Jona? Aber würden wir das je anders erkennen und anerkennen, solange wir uns nicht hinabgesenkt finden in die absolute Verlorenheit? Und Hand aufs Herz, hätten wir das auch nur entfernt erkannt in den Tagen der letzten 70 Jahre, im Wohlfühlen, im lauen Christentum, hätten wir das Evangelium von der Güte und vom Ernst Gottes je erkannt? Das Evangelium von der Wahrheit? Wir Lügner? Hätten wir uns in den sonnigen, gesunden Tagen vergangener Jahre, die wir natürlich dankbar als schön und angenehm empfunden haben, hätten wir uns da aber eingestanden, in der Tat nämlich eingestanden, ja bis aufs Blut eingestanden, dass unser Heil nicht in unserem Fleisch zu finden ist, nicht in unserem Wollen, nicht in unserem Laufen, nicht in unserem Willen, sondern dass unser Heil einzig und allein nur im Erbarmen Gottes gegründet ist? Ja, hätten wir das restlos so zugegeben? Oh nein! Aber dann, in unserer tiefsten Herzensnot, da wo keine Errettung mehr möglich ist, wo uns Tod und Untergang unausweichlich vor Augen stehen, wo alle Wellen und Wogen Gottes über uns ergehen, da, wo wir es aufgegeben haben, weil wir es endlich aufgeben mussten, unser Heil irgendwo anders zu suchen, da, mit Gottes Hilfe, da werden wir allmählich der Wahrheit des herrlichen Evangeliums gewahr. Um Christi willen, allein um Christi willen geschieht, was uns dabei geschieht. Um ihn zu erkennen, wird uns der Weg zum Leben gezeigt, in geeigneter Weise. Gott erzieht uns, wenn wir dulden müssen, in mitunter beinharter Praxis. Nicht in seichter, christlicher Ein- und Scheinbildung, wie wir es vorziehen und vortäuschen. Nicht mit Büchern, nicht in schönen Stunden, in trauter Gemeinschaft mit hehren Herzensgedanken, und auch nicht in einsam abgeschiedener, trauter Ruhe. Nein, es kommt der Ernst Gottes, der uns seine Güte so unerwartet und ernsthaft ins Herz senkt, damit wir nicht weiter als Unmündige dahindümpeln auf unseren seichten, selbstgewählten Pfaden und uns zum Ende hin dann auf schlüpfrigen Boden gestellt sehen. Darum geschieht's. Um Christi willen geschieht's, damit wir inne werden, dass er all die schrecklichen Anfechtungen für uns durchmachen musste, damit wir der Hölle entfliehen können in ihm, der Macht der Sünde und des Todes und dem Gericht. Um Christi willen geschieht's, um Christi willen, der unser Gefängnis samt uns selber gefangen geführt hat und damit unser Verschluckt, unser Gefressen und Verlorensein verwandelt hat in ewige Errettung. Ja, glaubst du das? Dann wirst du in diese Schule gehen müssen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben von unserem christlichen Gebäude, das wir vor uns und vor anderen errichtet haben. Wir meinten ja gar, wir hätten Gottes Heil für uns von Anfang an verstanden. Wir hatten vielleicht die Hand erhoben, waren nach vorne gegangen in der Evangelisation, haben leichthin zugestimmt, als von Errettung die Rede war. Zugegeben, wir konnten nichts anderes. Es war uns nicht mehr bewusst als eine, zwei, drei gröbere Verfehlungen, die uns im Gericht vor dem lebendigen Gott zur Verdammnis gereichen. Und es schien uns ratsam, das Evangelium ins Leben zu nehmen und diesen Jesus zur Sicherheit mit dazu, als Nothelfer im Leben, als Sündenbock für die Sterbestunde. Hand aufs Herz, ganz wohl war uns doch nie in diesem unsicheren Zustand der Lauheit. Denn damit kann sich der heilige Gott niemals abfinden. Der Vater seines herrlichen Sohnes, der sein Leben für uns gegeben hat, der die Lichtherrlichkeit beim Vater verlassen hat, um uns zu retten von unserem verzweifelt bösen Leiden und aus der sicheren Verdammnis. Wie verzweifelt böse, das kann kein Mensch von sich aus erkennen. Das Evangelium Gottes kann daher nicht eine angenehme Nebensache bleiben, die uns für ein paar Stunden die Woche in seligen Gefühlen vorfindet. Das Evangelium muss sitzen, muss zutiefst verhaftet sein im Innersten unserer ewig lebenden Seele. Denn das Evangelium ist für die Ewigkeit, nicht für ein paar selbstgefällig andächtige Stunden. Und so ist das Buch Jona, ja auch gerade das Buch Jona, nicht eine unterhaltsame Geschichte für große und kleine kindliche Gemüter, sondern eine ernste Unterweisung, die uns zeigt, wie fest der heilige Gott Hand an uns legt, an die Seinen, durch sein gezieltes Tun gemäß seinem Vorsatz in Christus, uns zum Heil. So schreibt der lebendige Gott, der ein verzehrendes Feuer ist für unsere vielen dummen Spielereien und abtrünnigen Gedanken, so schreibt er handfest und unauslöschlich sein rettendes Wort in unsere Herzen, damit wir schlussendlich nicht doch gewogen und für zu leicht befunden werden. Dank dafür, tausend Dank, du großer und herrlich liebender Gott. Jona muss sich dessen bewusst geworden sein, denn auch unter seinem vorhin zitierten Ausruf »Ich bin von deinen Augen verstoßen« ringt sich seine Seele im selben Atemzug, in der schlechten Luft dort, zu dem so vertrauensvollen »Dennoch« durch. »Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen.« Diese Kombination, dieser Ausruf des Herzens, der muss leidend gelernt worden sein. Unsere Fußtapfen müssen in tiefster Bedrängnis und Todesgefahr eingesenkt worden sein in die unseres Herrn, der vor uns hergeht. Er selber, er ist der Weg und die Wahrheit. Deshalb hat auch der Liederdichter Paul Gerhardt, der auf seinem irdischen Glaubensweg sehr viel Herzeleid erfahren hat und schwere Schläge hat hinnehmen müssen, wohlweislich für uns aufgeschrieben, es muss ja durchgedrungen, es muss gelitten sein. Wer nicht hat wohlgerungen, geht nicht zur Freude hinein. Und nun zeigt uns Gott an zwei Beispielen, dass Jona die spürbare Misere und Verlorenheit auf der Stelle mit freudiger Zuversicht zu beantworten gelernt hat, als er ausruft, zu den Gründen der Berge, sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Jona quittiert nun jede seiner Anfechtungen und Plagen damit, dass er sein Vertrauen noch intensiver auf den Herrn setzt, in dem Wissen, ja in der Gewissheit, dass unser Gott größer ist als die Misere und größer als unser furchtsames Herz, das uns ja mitunter auch verdammt. Jona wirft sein Anliegen auf den Herrn, der für ihn sorgen wird. Er traut auf den, der den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen wird. Er wirft seine Sorgen auf den Herrn, von dem er weiß, dass er für ihn sorgen wird. Er schreit aus der Tiefe hinauf ins Heiligtum zu dem Hohen und Erhabenen, der von sich selber sagt, dass er bei dem wohnt, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Warum? Weshalb lässt sich Gott dazu herab? Weil er den Geist der Gedemütigten beleben und das Herz der Zerschlagenen erquicken will und kann und wird. Und nein, du wirst meine Seele nicht verlassen, denn du tust mir kund den Weg zum Leben. Du hast Auswege aus dem Tod und führst uns über den Tod hinaus. Alle rechtschaffen so Erzogenen unter uns kennen diesen Aufschrei der Seele, diese Psalm und anderen Worte aus der Schrift, die in einem beharrlichen Schwall zusammenfließen vor dem, der hebt und trägt und errettet. Hören wir David dazu. Er kommt bekanntlich aus der gleichen Schule Gottes. Im Psalm 40: Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm, und er stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinem Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern. Ein besonderer Aspekt in Jonas Gebet soll hier noch extra hervorgehoben werden, nämlich der deutliche Bezug zu Jesu Leidenspsalm 22, wo unser Herr und Retter ausruft: Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Dieses Wort, ich will meine Gelübde erfüllen, das findet sich nahezu wörtlich auch bei Jona in seiner Todesnot. Ich bitte ihn noch einmal zitieren zu dürfen, als da steht, im Kapitel 2, die Verse 8 bis 10, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir opfern, mein Gelübde will ich bezahlen, denn die Hilfe ist des Herrn. Dieser herrliche Gleichklang mit unserem Retter am Kreuz, mit dem Durchbrecher unserer Gebundenheiten, und das angesichts von 700 Jahren Zeitunterschied, diese adäquate Aussage, diese Verbundenheit, ist unsere große Hilfe in jeder Not. Denn der Herr selber ist unsere Zuversicht und er ist unser Friede. Er, der Mann der Ruhestatt. Dieses Wort ist auch keineswegs die einzige Parallele zwischen Jonas Gebet aus dem Bauch des Fisches und Christi Leidenspsalm am Kreuz. Und wer da will, der prüfe das akribisch nach und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Kosten dafür hat unser Herr getragen. Und das bedeutet für unsere Situation, der Herr ist hier, war hier und er wird mit uns sein. Ach, dass wir doch alle das Wort Gottes so lieb haben würden, dass uns dieses und andere Labsale innerlich stets durch alle Not begleiten. Wie viel Angst und Herzeleid bliebe uns erspart auf unseren schweren Wegen. Oh, dass mein Herz ein Abgrund wär und meine Seel ein tiefes Meer, dass ich dich möchte fassen. Du hörtest meine Stimme, weiß Jona auszurufen. Wo? Aus der Tiefe, ruft er zum Herrn, aus dem Schoß des Totenreichs, des Scheols. Und erhört ist er worden, das sagt er, dessen ist er gewiss, noch bevor der Herr zum Fisch gesprochen hat. In Davids Psalm 68 lesen wir, aus der Tiefe des Meeres will ich sie holen. Und auch in seinem Psalm 71 spiegelt sich exakt unser Thema wieder. Denn du lässt mich erfahren viele und große Angst und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder aus der Tiefe der Erde herauf. Verstehen wir? Wozu diese Predigt? Wozu noch einmal eine so eingehende Betrachtung dieses Gebets als größter Drangsal? Weil es uns in Kürze wohl nicht anders ergehen wird, wenn nicht schon jetzt. Weil eine große Drangsal angekündigt ist, wie von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um seiner Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden, so die Worte unseres Herrn in Matthäus 24. Wir verstehen und wir erahnen den Ernst der Lage, nicht wahr? Habt Acht, dass euch niemand verführt, sagt der Herr 20 Verse vor dieser Ankündigung. Und nun, wie ging es weiter mit Jona? Jetzt folgt sie, die tätige Hilfe unseres Gottes, einmal mehr, wie auch wir sie in vielen kleinen und großen, scheinbar ausweglosen Situationen erfahren haben, als da steht, und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Um es noch einmal in den Raum zu stellen, denn das ist sehr wichtig. Der Herr war es, der den großen Fisch entsandt hat, der Jona verschlingen sollte, und es war der Herr, der dem Fisch gebot, Jona an Land zu spucken. Es war der Herr, nicht ein blindes, finsteres Schicksal, auch nicht eine dumpfe Vorahnung, nein, es war der Herr von Anfang an. Das Werk seiner Hände und seine Kinder sind ihm anbefohlen, genauso wie unsere Zukunft. Dazu drei Worte Gottes, drei von vielen, die uns die Freude am Herrn ans Herz legen. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, in jeder Lage, zu jeder Zeit. Da steht in Johannes 20, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen, nicht die Umstände. In Matthäus 17 steht, als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und weiter vor in Hosea 6,3 steht, so lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Jona ist von Anfang an bis zum Ende dem Herrn gegenübergestanden, in jeder Situation, so auch wir. Und wer ein Ohr hat zu hören und Verstand vom Herrn, der erkennt es. Wer aber war die Person, die dort an Land gespien worden war? Es war ein anderer Mann, der hier von dannen ging. Ein Entronnener. Einer, der dem Streit mit Gott entronnen ist und mit sich selber. Entkommen aus seinen äußeren und inneren Leiden, aus seinem tiefen Ringen und Verzagen. Einer, der gerettet wurde aus namenloser Angst und tiefer Verzweiflung. Und nun Licht und Sonne im weiten Raum, anstelle von Gestank und Finsternis in beängstender Enge unter enormem Druck. Ja, all die schweren Wasser, die seine verschmachtende Seele umringt haben, der gefürchtete Schoß des Totenreichs und die Erde, die auf ewig hinter ihm verriegelt schien, all das, nun ersetzt durch Luft und Leben, mitten in seiner größten Angst hatte er zu seinem Gott hinausgerufen aus seinem Gefängnis, Du hast, Herr, mein Gott, mein Leben heraufgeführt aus dem Grab. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Und nun, nach 3 schier endlos langen Tagen, wandelt dieser Mann nicht nur äußerlich vor Gott in weiten Raum, sondern vor allem innerlich geläutert, wie der Psalm 119 es ausdrückt, denn ich suche deine Befehle. Jona hat Gott geglaubt. Mitten in seiner panischen Angst hat er auf seinen Gott vertraut, auf den barmherzigen Gott, der dem Bedrückten eine Zuflucht ist, eine Zuflucht in Zeiten der Not. So sagt auch Psalm 9, darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich, Herr, suchen. Ein wunderbar wahres und stets erfahrbares Wort des Lebens. Jona hat, und das ist sein Zeugnis für uns, die wir am Herrn hängen wollen, und das ist ja der Glaube im wahrsten Sinn, Jona hat in seiner größten Not Gott gelobt. Und das ist das ureigenste Amt, zu dem Gott uns berufen hat, ihn zu loben. Jona hat in schwerster Drangsal Gott gelobt und ist gerettet worden, heraufgeführt aus dem Grab, hindurch gerettet von seinem Gott, dem er vertraut und dem er angehört. Und das ist die wesentliche Lektion im Buch Jona für uns Ängstliche und Schwache, die wir uns jetzt in eine Zeit gesetzt sehen, in der wir oft Nacht für Nacht wach liegen. Es frisst uns ja täglich die Sorge um unsere Lieben auf, zumal jetzt die irdische Zukunft gleich einem drohenden Unwetter, gleich einer unberechenbaren Bestie am Horizont steht. Mit Krankheit, mit Hunger, mit Kälte drohend. Nicht zuletzt durch die Absicht und das fatale Unverständnis und die Verantwortungslosigkeit der Obrigkeiten, die jegliche Gottesfurcht längst verworfen haben, die die Weisheit und Stärke, den Rat und Verstand des Höchsten gar nicht mehr in ihr Kalkül ziehen. Und so kommt, was uns schon Hiob voraussagen musste von seinem und von unserem Gott, und das zeitigt sein schrecklich realistisches Gericht über unsere Tage. Da steht in Hiob 12. Wenn er niederreißt, wird nicht wieder aufgebaut. Wenn er über den Menschen zuschließt, wird nicht wieder geöffnet. Siehe, wenn er die Gewässer zurückhält, so vertrocknen sie. Lässt er sie los, so verwüsten sie das Land. Bei ihm ist Macht und Verstand. Ihm gehört, wer irre geht und wer irre führt. Er führt die Ratgeber beraubt hinweg und macht Richter zu Narren. Die Herrschaft der Könige löst er auf und schlingt eine Fessel um ihre Lenden. Er führt die Priester beraubt hinweg und stürzt die Festgegründeten um. Er nimmt den Wohlbewährten die Sprache weg und raubt den Alten die Urteilskraft. Er schüttet Verachtung über die Edlen und löst den Gürtel der Starken. Er enthüllt, was im Finstern verborgen liegt, und zieht den Todesschatten ans Licht. Er macht Völker groß, und er vernichtet sie. Er breitet die Völker weit aus, und er führt sie weg. Den Häuptern des Volkes im Land nimmt er den Verstand und lässt sie irren in pfadloser Wüste. Sie tappen in Finsternis ohne Licht. Er lässt sie taumeln wie Betrunkene. So viel zu dem, was uns umgibt. Und natürlich schwindet uns Elenden durch die Angst und die Ratlosigkeit alle Aussicht auf Rettung hier auf Erden. Aber als Kinder Gottes und von Christus erkaufte Leibeigene, die wir ihm gehören und in alledem nur ihm gegenüberstehen, schreien wir irdisch Hilflosen doch umso intensiver zu unserem himmlischen Erbarmer, der auch mitten im Zorn seiner Gnade eingedenk sein will. Und nie war unserer Generation das wunderbare Wort Gottes mehr ans Herz gelegt als heute, als wahrlich notwendiger Begleiter. Wir sind ja neu geschaffen aus eben diesem Element, aus dem Wort Gottes. Lassen wir uns diese Tatsache nicht aus dem Sinn rauben, denn nichts ist wichtiger für uns als dieses, unser Lebenselement, sein Wort, zu kennen und wieder uns in den Sinn und ins Herz zu rufen und dort zu behalten. Machen uns doch die Worte unseres Herrn weiser als unsere Feinde. Und sie sind ewiglich unser Teil, sagt uns der Psalm 119. Und darum ist es ratsam, die Weisungen Gottes nicht mehr von unserem Mund weichen zu lassen, sondern in seinem Wort und Willen zu forschen Tag und Nacht. Denn die Nacht wird mehr und mehr hereinbrechen. Jetzt, wo schon Finsternis die Erde und tiefes Dunkel die Völker bedeckt. Aber, so sagt Gott, über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Denn den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Da, wo der Barmherzige, allmächtige Gott sich so gern der Seinen erbarmt, da müssen eiserne Tore und Riegel zerspringen. Da muss der, der brüllend umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann, Gottes Eigentum wieder herausgeben und von seiner Beute lassen. Sehen wir das nicht an der Geschichte des Jona? Unser Herr Jesus hat diese Tatsache doch mannigfach auf Erden bestätigt und bewerkstelligt. Zum Beispiel, als er eine Tochter Abrahams, die der Satan 18 Jahre gebunden hatte, gelöst hat von dieser Bindung. Vielleicht wirft dein Herz jetzt ein, aber meine Verschuldungen trennen mich doch von meinem Gott. Ich bin ja selber schuld an meiner Misere, wenigstens teilweise. Das mag sein, das wird sogar in den meisten Fällen bei uns so sein, und auch Jona wird so empfunden haben. Aber dann lass dir sagen, Gott ist größer als unser Herz. Und ja, der Herr, unser Gott, richtet. Aber er wirft nicht vor. Er ist nicht wie wir Menschen. Er wirft nicht vor, auch wenn wir ihn einmal verraten haben. Ja, es ist peinlich und es ist schlimm. Aber komm doch jetzt mit deinen Ängsten. Komm! Kehr du jetzt um und komm freimütig zu dem, der für die Demütigen und die Zerschlagenen, die sich bergen bei ihm, Rettung bereithält. Keine Macht kann uns hindern zu kommen zu dem Gnädigen und Barmherzigen, der unseren Sünden und unserer Todesangst und der Macht unserer Sorgen und der Gewalt unseres Zweifels befehlen wird. Sucht ihr mich, so lasst diesen gehen. Lass die gehen, die sich bergen bei mir. Wir haben gehört, dass Jona in seiner größten Bedrängnis geschrien hat, das Heil ist des Herrn. Er war sich dessen bewusst. Und er hat sich lautstark berufen darauf, dass unser Erlöser stark ist und uns umgibt von allen Seiten. So wird auch der, auf dessen Schulter die Herrschaft ruht, der uns mit hunderten Namen begegnet wie Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst, ja, der wird auch dir Frieden geben, mitten in dem ganzen politischen und gesundheitlichen und im eigenen persönlichen, nervenaufreibenden Getümmel, wenn du nur glaubensvoll zu ihm rufst, das Heil ist des Herrn. Uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn das weiß ich, dass Gott für mich ist. Und was seiner herrlichen Zusagen noch mehr sind. Darum geh hin und kauf jetzt umsonst und iss du das Wort Gottes. Kauf und nimm es in dich auf, damit du einen himmlischen Schatz vorrätig hast für die Zeit schwerster Not. Und sei reichlich dankbar für alles und alle Zeit barmherzig zu deinen Mitgeschwistern und zu allen Menschen. Zurück damit zu Jona, denn es gibt noch einen Aspekt, der ausgiebig verstanden sein will, bevor wir diese Stunde beenden und auseinandergehen. Wir hatten vorhin festgestellt, jetzt ging ein anderer Mensch an Land als jener, der einst ins Schiff gestiegen war. Aber was heißt, er ging passiv ans Land, gespien war er worden, der Jona, die jetzt so zerzauste, durchnässte Taube, überschüttet mit Schlamm und Speichel. Da ist all unsere Herrlichkeit dahin. Da bist du einem Auswurf der Hölle gleich geworden, zerfallen, abgehärmt und abgemagert vom Fasten und der Todesangst, wie einer, der aus dem Grab gekommen ist. Elender geworden, unreiner, sündiger und befleckter. Schlimmer als je zuvor. Vor Schmach und Schande keines Wortes mehr fähig, wie ein kahler, unfruchtbarer Baum geworden, zweimal erstorben und ausgewurzelt, wie der Judasbrief es beschreibt. I kaputt. Die Herrlichkeit ist dahin. Die Herrlichkeit eines Glaubenslebens, wie man es im Anfang irrtümlich und eigensinnig zu empfinden hoffte und gesucht hätte. Nun aber schier hinausgestoßen, verlassen wie ein hilfloses Kind, verfemt, entrechtet, unwert, noch irgendwo aufgenommen zu werden oder auch nur um Hilfe anzusuchen, wie sogar der letzte Bettler es tun darf. Ich aber nicht, nicht mehr. Hat dich Gott auch so weit gebracht? Zum vollständigen geistlichen Bankrott gebracht? Zu einem Unwerten und Verachteten gemacht? Zu dem Menschen, der nirgendwo mehr etwas gilt? Hat sich diese Meinung manifestiert in dir? Überzeugt von deiner Sündhaftigkeit? Beworfen und überdeckt mit dem Schlamm des Abgrunds? Du, es gibt nur wenige, ganz wenige, die überhaupt so weit gebracht werden können von Gott. Diese aber sind es, die jetzt das Evangelium verstehen. Sie sind es, die den finden im Wort Gottes, der noch weit unter ihnen rangiert hat und von dem in Jesaja 53,3 steht, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wenige, nur ganz wenige, kommen in den Genuss, das für sich zu verstehen. Die wenigsten sind geistlich so arm geworden, um zu verstehen, dass das Gerettetsein wohl Freude, aber niemals ein Höhenflug ist, sondern dass der Tod des Eigenlebens, das Mitgekreuzigtsein mit Christus, das Nichtsein das Grundelement des weiteren Lebens vor Gott ist. Ich sage es noch einmal, dass das Nichtsein das Grundelement des weiteren Lebens vor Gott ist, des wahren Lebens, das der Christus denen gibt, die ganz unten angekommen sind. Denen gibt er sein Leben, das Leben, das ewig wird. Wie Jakobus 4,6 steht, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unser Herr Jesus hat sich taufen lassen müssen mit einer Taufe, vor der ihm sehr bange war. Gemeint ist nicht die Taufe des Johannes im Jordan, sondern die Taufe in den Tod, um unsertwillen. Denn Taufe, dieser Begriff hat immer sinnbildlich mit Tod zu tun. So ja auch die Taufe mit dem Heiligen Geist, denn sie zieht den Tod des Ich-Lebens mit sich. Da besteht nichts menschlich, geistlich, machtvolles mehr, nichts Hohes vor der Welt. Nein, da ist der Mensch nichts und Christus in ihm alles. Das ist das Leben, das Christus gibt. Nicht ein Christenleben, wie wir es wohl die letzten 60 Jahre zu genießen pflegten, wo jeder getan hat, was er wollte. Und Christus und das Wort Gottes, war er, war es, nicht bloß der willkommene Aufputz unserer Selbstliebe voreinander? Damals, als wir das Kreuz bestenfalls verehrt hatten, für wert gehalten, weil Christus dort vollbracht hatte, was uns dienlich war, wir sangen, ich liebe das alttreue Kreuz, denn dort hing einst der Herr. Wie? Der Herr? Wir sind dort mit ihm mitgekreuzigt. Wir aber haben das Kreuz nur als Mahnmal definiert, als Symbol, als Gedenkstätte, nicht aber als das Tötungselement für uns Sünder, die wir von ihm mitgenommen worden waren in seinen Tod. Wir sind beiseite gesetzt, damit Christus in uns herrschen kann. So wie hier bei Jona, den wir dort an Land sozusagen wegwanken sehen, geläutert, seiner Nichtigkeit bewusst. Und nun dem Wort Gottes zugänglich und gehorsam. Ein Nichts endlich das Nichts, das Gott gebrauchen kann. Und dann steht im Kapitel 3, im ersten Vers, und das Wort des Herrn ging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Und Jona machte sich auf. Hier steht nicht einfach, er ging. Nein, er machte sich auf und ging. Die Verständigen haben den Unterschied verstanden, nicht wahr? Er geht nach Ninive, gehorsam dem Willen Gottes. Mag kommen, was will, was Gott will. Das böse und ehebrecherische Geschlecht hatte von Jesus einst ein Zeichen verlangt, aber es wurde ihnen kein Zeichen gegeben als nur das Zeichen des Propheten Jona. Dass Blinde sehend geworden waren, Lahme gingen, Aussätzige rein geworden waren und Tote wieder lebendig durch ihren Messias, das war ihnen nicht genug gewesen. Das Reich Gottes war ihnen persönlich nahe gekommen. Sie aber fragen ersatzweise nach einem Zeichen. Tun wir das lieber nicht. Enthalten wir uns den Streitfragen, den ablenkenden Diskussionen und den dummen Fragen unserer Herzen. Sie bringen nichts Gutes. Stattdessen haben wir, die wir leben, hier ein von Gott gegebenes Zeichen vor uns. Denn Gott zeigt uns an dem Propheten Jona, dessen Charakter und dessen dann weiteres menschliches Verhalten den meisten von uns nicht fremd sein wird. Gott zeigt uns ein Bild, einen Menschen, der ausgewichen ist und einen, der später wieder meint, zürnen zu können bis in den Tod, einen, der den Mitmenschen gefühlskalt erscheinen muss, weil er schlafen mag im Sturm, weil das Schiff beinahe draufgeht mitsamt der ganzen Mannschaft und der Ladung. Mensch, erkennst du dich nicht in diesem Bild? Ja, du! Und dennoch, derselbe Mann hat aus dem Bauch des Fisches heraus mit seinem Gebet und seiner festen Zuversicht zu seinem Gott in schwerster Bedrängnis, in Finsternis und Todesnot ein ganz intensives Vertrauensverhältnis zu diesem seinem Gott bewiesen? Seine Seele war deutlich geübt im Bewusstsein seiner eigenen Nichtigkeit gegenüber seinem allmächtigen, gnädigen Gott und Retter. Solche Kranken brauchen den Arzt. Solch geistlich Arme werden von Gott hindurchgeführt durch ihre schweren Zeiten. Das ist es, was wir brauchen für jeden unserer restlichen Tage hier auf Erden. Hat uns unser Gott dazu nicht einen deutlichen Wink gegeben mit diesem Zeichen des Jona? Ja, hoffentlich haben wir inzwischen gelernt, hinwegzuschauen von allem, was uns bedrückt und verängstigt, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Lieber Bruder, liebe Schwester in Christus, seien wir nicht ungläubig, sondern gläubig. Opfern wir Gott Dank und erfüllen wir dem Höchsten unsere Gelübde und rufen wir ihn an am Tag der Not. So wird er uns erretten und wir sollen ihn ehren. Amen.